So, herzlich willkommen zur 58. Folge unseres Podcasts Klausurrelevant, dem Ernährungswissenschaftspodcast der Fachhochschule Münster. Heute geht es rund. Mein Name ist Guido Ritter, ich bin Professor für Sensorik, Lebensmittelrecht und Produktentwicklung hier am Fachbereich Ökotrophologie und sitze zusammen wie immer mit
mir, Wieland Buschmann. Ich arbeite mittlerweile auch an der FH Münster, freue ich mich immer noch sehr, zur Hälfte zumindest im Food Lab. Also wir arbeiten gut zusammen, glaube ich, Guido, nicht nur im Podcast, sondern auch im echten Leben.
Glaube ich, ja.
Ja, aber wir sind sonst immer zu zweit, heute aber nicht. Wir haben jemanden mit dabei. Magst du dich mal vorstellen?
Sehr gerne. Hi, genau, ich darf heute mit dabei sein. Mein Name ist Laura Krieger. Und ich stelle mich gerne ein bisschen näher vor. Ich habe erst meinen Bachelor in ökologische Landwirtschaft tatsächlich in der Universität Kassel gemacht, am Standort Witzenhausen.
Ach, gar nicht bei uns, gell?
Ja, ja, genau. Das heißt, das war ganz spannend, weil Witzenhausen ist extra nochmal ein anderer Standort, wo der Fachbereich ökologische Agrarwissenschaften liegt. Das heißt, da ist man ganz unter den Ökos, ganz unter sich sozusagen. Genau, und dann habe ich aber gemerkt, dass ich die praktische Landwirtschaft, Ökolandwirtschaft total spannend finde. Gleichzeitig kam ich aber gar nicht familiär aus dem Bereich. Das heißt, ich wollte dann auch nicht praktisch in die Landwirtschaft einsteigen. Aber ich fand alles, was mit Nahrung, nachhaltige Ernährungssysteme zu tun hat, enorm spannend. Genau, und dann bin ich auf euch, an die FH Münster, aufmerksam geworden und habe mich beworben für den Master Nachhaltige Dienstleistung und Ernährungswirtschaft und wurde zum Glück angenommen.
Ja, und so haben wir uns auch kennengelernt.
Exakt.
Im Studium noch, du als Studentin. Und dann, und deshalb haben wir dich heute eingeladen, ging es in deinem Studium schon relativ bald in Richtung Kreislaufwirtschaft und zirkuläre Economy und all das, was sozusagen, wie kriegen wir den Kreis rund, dass wir nicht mehr in einer Richtung irgendwas wegarbeiten und am Ende wegwerfen, sondern dass wir da irgendwie auch Lebensmittel zirkulär denken.
Genau, weil da ging es nämlich weiter für mich. Also mittlerweile bin ich auch wissenschaftliche Mitarbeiterin hier an der FH Münster, an der Transferagentur tatsächlich. Aber ich hatte damals die tolle Möglichkeit, an einem Reallabor teilzunehmen als Studentin. Da konnten Studierende von verschiedenen Fachbereichen teilnehmen und ihre Ideen auf die Straße bringen. Denn hier vor unserem Fachhochschulzentrum ist eine vierspurige Straße, die eigentlich viel zu überdimensioniert ist für den Verkehr, der hier läuft. Und es wurden zwei dieser Spuren gesperrt.
Cool.
Wir hatten die Möglichkeit, wirklich Ideen, nachhaltige Ideen auf die Straße zu bringen. Und ich habe mit 5 Studierenden eben aus dem Fachbereich, also aus unserem Fachbereich Nachhaltige Dienstleistung und dem Fachbereich Geografie von der Universität Münster uns mit dieser Problemstellung, wir verbrauchen relativ viele Ressourcen, wir müssen eigentlich hin zu einem weniger und doch zu einem höher, also weniger nicht im Sinne von Verzicht an Wohlstand oder Genuss, aber wir müssen irgendwie weniger Ressourcen verbrauchen. Wie könnte das gelingen? Und dann haben wir den Kreislauf-Kiosk entwickelt, in dem wir versucht haben, wie können wir denn Produkte anbieten, die im Kreislauf laufen. Und haben dann hier in der Nähe eine kleine Apfelwiese gefunden, haben die Äpfel gepflückt, haben aus diesen Äpfeln dann Apfelsaft gepresst, oben im Food Lab. Und wenn man den Apfelsaft presst, dann hat man ja nicht nur den leckeren Saft, sondern es bleibt ja auch der Trester, der Apfelsaft-Trester übrig. Und daraus haben wir dann Apfelkuchen gebacken. Und das tatsächlich in einem alten Pferdewagen, den eine Frau hier aus der Gegend im Münsterland zu einer Bar umgebaut hat. Aus diesem Pferdewagen. Normalerweise wird der für Hochzeiten verwendet. Und den haben wir dann aber verwendet, um daraus unseren Kuchen und unseren Saft zu verkaufen. Und es kam enorm gut an bei den Menschen, bei den Studierenden, bei den Hochschulangehörigen. Und die waren dann so, denkt es doch mal weiter, macht doch mal wirklich einen Kreislaufkiosk, bietet das an. Und da haben wir dann gemerkt, wenn wir das wirklich ganzheitlich zirkulär gestalten möchten und aufbauen möchten, dann kommen wir irgendwann an eine Fachgrenze unserer Kompetenzen. Also so den ganzen Bereich Ernährungswirtschaft können wir sehr gut decken, Angebot von Konsumgütern. Aber wenn es zum Beispiel um die Architektur dieses Kiosks geht, wie wird eigentlich zirkulär so ein Kiosk gebaut? Das ist nicht unsere Fachkompetenz, aber wir haben ja insgesamt 13 Fachbereiche hier in unserer Hochschule, unter anderem den Fachbereich Architektur. wieso können wir daraus nicht ein interdisziplinäres Projekt machen mit dem Fokus zirkuläre Wertschöpfung?
Cool. Hört sich sehr facettenreich an. Aber bevor wir zu weit gehen, ich wollte noch mal eine Nachfrage an der Stelle einbringen. Jetzt hast du gesagt, okay, ihr habt aus dem Dresdner einen Apfelkuchen entwickelt. Den verkauft kam gut an. Wie habt ihr das geschafft? Weil ich denke mir ja auch für den ein oder anderen Zuhörer und Zuhörerin da draußen, ist es ja so ein, vielleicht ein Thema, aus Abfall ein Lebensmittel zu machen. So, ne, weil man das nicht gewohnt ist. So, ne, das sind Reste und da denke ich, die kommen aus dem Kompost oder im Biomüll, aber jetzt macht ihr daraus einen Apfelkuchen. Wie ist es euch gelungen, dass ihr die Akzeptanz bekommen habt der Leute, ohne Nasenrümpfen vielleicht zum Beispiel, wenn man das Produkt sieht, sondern dass einfach alle gesagt haben, hey, was eine geniale Idee, warum ist da noch keiner vorher drauf gekommen?
Ja, tatsächlich auch wieder mit der Hilfe von anderen Kompetenzen. Mhm. Im Foodlab arbeiten ja auch viele, die vorher schon eine Ausbildung gemacht haben. Und da waren in der Zeit, in denen wir das entwickelt haben, zwei, die schon eine Bäcker- oder Konditorausbildung hatten, tatsächlich.
Martin Nauen war das, glaube ich, gewesen, der dann am Ende auch gebacken hat.
Das kann gut sein.
Mhm.
Ja, ja, ja. Den Namen habe ich leider nicht mehr parat. Verzeiht es mir, falls ihr das hört. Genau, aber eben mit dieser Idee sind wir dann an die rangetreten und haben gefragt, können wir aus diesem Apfeldresdner noch was Leckeres machen? Mhm. Und die waren sofort Feuer und Flamme und waren so, natürlich, klar. Und am Ende ist ja der Apfeldresdner auch nur ein Teil des Kuchens.
Ja. Aber es ist ein guter Punkt. Also da sieht man nochmal eine Schnittstelle, auch was ja schon angesprochen, die verschiedensten Bereiche werden in diesem zirkulären Arbeiten mit berücksichtigt. Aber da hat man zum Beispiel auch das Handwerk mit dabei. Also diejenigen, die wissen, wie man gute Kuchen, gute Brötchen, was auch immer macht. Und mit denen zusammen dann diese Aufgabenstellung zu bearbeiten, ist, glaube ich, führt viel schneller zum Ziel, weil man sich nicht das ganze Wissen, was die schon haben, erst erarbeiten muss.
Mhm. Am Ende können wir uns immer das Handwerk, was wir ja schon haben, zunutze machen.
Mhm.
Das Einzige ist, dass wir nicht überlegen, welches Endprodukt wir haben wollen. Also wir wollen Apfelkuchen und welche Zutaten brauche ich dafür, sondern du denkst, welche Zutat möchte ich denn gerne verarbeiten und überlegst dann, welche handwerklichen Fähigkeiten oder Praktiken kann ich denn nutzen, die ich sowieso schon in meinem Repertoire habe, um daraus einen leckeren Kuchen zu machen.
Mhm.
Um da vielleicht jetzt auch wieder den Sprung zu der Architektur zu machen, da ist es nämlich auch ganz spannend. Bei dem Kreisel-Kiosk ist es nämlich auch so, dass die beiden Architekturstudenten, die jetzt diesen Entwurf machen, auch überlegen, welche Materialien haben wir denn zur Verfügung und was können wir daraus machen?
Mhm.
Und nicht überlegen, was wollen wir machen, was brauchen wir dafür, sondern es ist eine andere Art des Denkens. Also ich denke von einem anderen Standpunkt aus, sozusagen.
Ja, und ihr firmiert quasi dieses Thema, das ist ein Abfallstoff, wieder um in einen Rohstoff, im Prinzip ein neuer Rohstoff, der noch nicht gelernt ist, so, ne, und versucht von diesem Rohstoff dann eine Rezeptur zu designen.
Ja, ja, wobei nicht gelernt ist vielleicht nur die halbe Strecke oder die halbe Wahrheit, weil tatsächlich kommen wir eigentlich aus einer Kreislaufwirtschaft schon hervor. Also Lebensmittel wurden eigentlich nie weggeworfen.
Hm.
Es wurde alles aufgegessen. Also dass wir heute in den letzten 40 Jahren Lebensmittel wegwerfen, ist die absolute Ausnahme.
Mhm.
Früher hat man Nose to Tail, dass man also wirklich das ganze Tier, wenn man es geschlachtet hat, auch aufgegessen hat und aus allem noch was gemacht hat, auch aus der Haut Leder und dass man mit allem, was noch übrig war, in irgendeiner Form auch Salben oder Kosmetika oder Gebrauchsgegenstände und Ähnliches dann gemacht hat. Genauso bei der Pflanze auch. Dass wir die Schalen von Spargel wegwerfen zu Hause und da nicht noch unsere Spargelsuppe draus machen oder genauso auch von Karottenschalen. Warum müssen wir die überhaupt schälen? Ja, wenn ich die schön sauber putze und so weiter und die jetzt nicht alt sind und dann kann ich die Schale auch mitessen. Ja, bei Ingwer muss ich auch nicht schälen. Dann kann ich im Prinzip frischen Ingwer kann ich aufreiben. Ja, und kann da, also häufig machen wir Dinge und tun Dinge weg, die früher eigentlich schon genutzt worden sind, aber wir haben es vergessen irgendwie. Ja, und jetzt kommen Startups, die sagen, cool, machen wir jetzt was draus. Wir machen aus den Gemüseschalen, machen wir jetzt eine Gemüsepaste.
Oder Chips.
Oder Chips. Mhm. Oder Chips zum Beispiel. Ja. Also so ganz neue Rohstoffe sind es eigentlich nicht. Was wir natürlich auch gemacht haben, ist, dass wir einzelteilig in der Kette geworden sind. Also man hat nicht mehr über das ganze Lebensmittel nachgedacht, so wie du jetzt sagst. Also ich habe jetzt eine Karotte oder ich habe die Schalen der Karotte und was kann ich daraus machen? Sondern es wurde die Karotte hergestellt und dann wurde die Schale und dann wurde die Schale irgendwo für Viehfutter verwertet. Und also es, die Kleinteiligkeit dessen, was wir, wie wir produzieren, hat dazu geführt, dass man gar nicht mehr im Zusammenhang denkt. Hm. So sehe ich vielleicht im Moment auch dieses, dass wir jetzt plötzlich wieder ganzheitlich denken. Also das steckt ja ganz stark drin. Du hast vorhin einen Schritt ausgelassen, weil wir hatten ja zusammen ein Lehrprojekt beantragt.
Stimmt, klar.
Also aus deinem Studium heraus und im Studium noch, das war was ganz Besonderes, also ähnlich wie Wieland als Student auf mich zugekommen ist, hat gesagt, er will beim Foodlab mitarbeiten, kamst du um die Ecke mit der Idee, Mensch, da gibt es so Wandelwerk, also ein bei uns eine Kollegen, die sich darum kümmern, wie wir bessere Lehre machen können. Und dort gab es die Möglichkeit, dass wir ein neues Lehrprojekt beantragen und gefördert werden, dass wir es auch durchführen und umsetzen können. Und das war das Kreisprojekt gewesen.
Exakt.
Mhm. Da war noch Sophie Weber mit dabei.
Ja, genau.
Ihr wart zu zweit gewesen und seid aus diesem nachhaltigen Produktentwicklungsmodul.
Das ist entstanden, genau. Das war ja, glaube ich, direkt anknüpfend an die Phase, in der wir diesen Prototypen für den Kreislaufkiosk entwickelt hatten,
ja.
Den auf die Straße gebracht hatten. Und weil wir ja so begeistert waren und auch unser Umfeld so begeistert war von der Idee, hast du uns angeboten, dass wir in dem Modul nachhaltige Produktentwicklung den Kiosk nochmal weiterentwickeln und es doch auch gerne nochmal mit Münster als essbare Stadt weiterdenken.
Essbare Stadt, das war das Thema. Genau. Ja, genau, essbare Stadt, so war das Thema dieser Produktentwicklungs, des ganzen Moduls. Ja. Wie kann ich zur essbaren Stadt beitragen? Was für Dienstleistungen oder Produkte muss ich da irgendwie herstellen? Da war Kreislauf. Exakt. Der Kreisel war dann. Und dann hatten wir die Möglichkeit, da einen Antrag zu stellen und sind jetzt in der letzten Phase der Förderung sozusagen. Aber bei dir war die Reise nicht zu Ende. Du bist dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin jetzt zur Transferagentur. Für die Fachhochschule Münster jetzt nicht so intensiv kennen, die Transferagentur ist eine Besonderheit der Fachhochschule Münster. Dort werden Projekte ganz schnell in Anwendungsprojekte umgewandelt. Also Ideen, Forschungsansätze und so weiter verknüpft mit Kooperationspartnern von außen, sodass es die Möglichkeit gibt, dass wir sehr schnell das in die Praxis umsetzen. Und da war dein Weg jetzt sozusagen über dieses Projekt, wo du auch noch mit verknüpft bist mit dem Kreisel, jetzt in die Transferagentur, weil einfach dein Ansatz ist Transformation.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen auch der innere Antrieb, sowohl von mir als auch von Sophie gewesen, dass wir gemerkt haben, oder auch ich gemerkt habe entlang meines Studiums, ich lerne so viele kluge Dinge über ökologische Landwirtschaft, nachhaltige Ernährungssysteme, Dienstleistungen. Wie müssten wir eigentlich produzieren? Wie müssten wir eigentlich konsumieren? Häufig ist das, was du, Guido, gesagt hast, ja, viele Dinge hatten wir früher schon mal so gemacht. Früher war das schon Routine. Mittlerweile haben wir es wieder vergessen. Eigentlich müssten wir teilweise auch wieder dahin zurückkommen. Also es werden eigentlich ganz oft Dinge wieder aufgewärmt, von denen wir, also die Lösung wissen wir oft schon. Also wir wissen eigentlich, wie wir es machen müssten. Aber es besteht diese große Lücke zwischen Wissen und Handeln. Und so ging es uns, glaube ich, als Studentinnen auch immer wieder. Wir lernen hier in der Theorie, in der Vorlesung so viele kluge Dinge. Aber vieles davon haben wir auch schon mal gehört und irgendwie werden wir ungeduldig. Wir wollen endlich auch mal ins Handeln kommen, weil uns auch immer wieder gesagt wurde, ihr seid die Change Agents, also diejenigen, die die Veränderung vorantreiben müsst. Ihr müsst das umsetzen. Und wir uns dann dachten, warum können wir es nicht jetzt direkt umsetzen?
Und hier in der Hochschule.
Ja. Genau. Warum kann die Hochschule nicht genau dieser Ort sein, bei dem wir ins Handeln kommen und Hochschule auch Vorbild für uns sein? Wie kann es sein, dass wir in die Mensa laufen und wir das eigentlich nicht erleben, was wir gelernt haben? Also immer wieder dieses, da gibt es so einen schönen, auch komplizierten Begriff, aber diese kognitive Dissonanz. Dieses, was wir eigentlich wissen und lernen, mit dem, was wir erleben. Das fühlt sich nicht gut an. Also irgendwie kommt man, das, dann denkt man, das kann ja nicht sein.
Ja, das ist das auf der einen Seite, aber was ich auch oft mit Guido bespreche, ist das Thema auch unser Bubble-Denken. Wir sind als Ökotrophologin, wo auch immer, ob im Master, Bachelor oder sonst was, beschäftigen uns tagtäglich mit Ernährung, Abfallvermeidung, was auch immer, Produktentwicklung. So, und wir denken, eigentlich müssten alle, die ganze Bevölkerung in Deutschland, die müssten das doch, die sehen das bestimmt auch so, tun sie aber nicht. So, das ist nur ein ganz kleiner Teil. Wir sind in unserer Bubble. Und ich denke mir immer, wo können wir Angebote schaffen oder Begegnungsorte hinbekommen, wo wir einfach mal die Bubble durchstechen und mal andere Leute erreichen, deren Lebensrealität das gar nicht ist. So, ne? Und dann zu versuchen, wie kann man jetzt dein geballtes Wissen oder euer geballtes Wissen, was ihr da erlernt habt, quasi denjenigen Leuten, die da vielleicht interessiert dran sind, aber davon noch nie was gehört haben, irgendwie so plastisch wie möglich vermitteln. So, ne? Und ich glaube, da gibt es doch auch was geplant. Ich weiß nicht, ob man darüber schon reden darf, so in nächster Zeit, so einen Begegnungsort in der Münster, in der Innenstadt aufzubauen für sowas.
Ja, genau. Also diesen Plan gibt es. Man darf noch nicht, wir dürfen noch nicht ganz spoilern, wo dieser Platz ist,
okay,
weil es ist ein sehr zentraler Platz in Münster. Genau, und da sind wir nämlich aktuell im Gespräch mit der Stadt, dass es genau diese Orte braucht, die du gerade beschrieben hast, wo Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven, Lebensrealitäten, Fachwissen, also wir haben natürlich hier unser Bubble-Wissen, wie du es gerade gesagt hast, aber es gibt ja auch andere Bubble-Wissen und man müsste sozusagen die alle anderen zusammenbringen und ins Gespräch kommen, weil es ging mir schon häufig so, dass ich mit einer anderen Fachdisziplin oder auch einfach einer Bürgerin oder Bürger gesprochen habe und das mein Denken auch nochmal in eine andere Richtung gebracht hat, weil ich dachte, ah, so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Oder dass auch häufig Theorie und Praxis nicht zusammenpassen. So dieses, naja, ihr könnt euch das ja mal in der Theorie so denken, aber wendet das erstmal an. Also dieser Abgleich muss ja auch stattfinden. Und deswegen ist es, glaube ich, für beide Seiten extrem gewinnbringend. Auch vor allem auch für uns als Theoretiker manchmal, wenn wir es in der realen Welt mal ausprobieren.
Ja. Und die reale Welt heißt ja, wie du schon richtig sagst, halt die Fachhochschule selbst, gell?
Ja, genau.
Das ist ja auch so ein Lernprozess, den wir da machen, dass, ob das jetzt Baumaterialien sind. Also wir sind übrigens im neuen Büro. Ja, im neuen Büro von Guido.
Ja, wir sind nicht mehr im Genusstempel oder ist das jetzt der neue Genusstempel?
Das wird der neue Genusstempel. Okay. Das wird der neue. Es fehlen noch die Möbel. Ein Schreibtisch ist da und wir sitzen an einem kleinen Tisch. So müsst ihr euch das vorstellen. Drei Stühle drumherum und es fehlen jetzt noch die großen Schränke, wo die Bücher dann noch reinkommen und die ganz besonderen Ausstellungsstücke.
Stückchen,
ja. Die fehlen jetzt noch, aber wir sitzen hier im neuen Büro. Und auch da, wenn ich mir das anschaue, den Teppichboden und die Ausstattung hier, das Feeling von, sagen wir mal, Nachhaltigkeit und gelebtem Kreislaufwirtschaft kommt hier nicht gerade so, springt eigentlich an. Wollen wir mal so sagen, ja. Also Materialien zu nutzen, die schon mal genutzt worden sind. Also wieder nutzen statt neu einkaufen. Solche Themen sind ja ganz wichtig jetzt auch wenn wir über den Kreise Kiosk als Gebäude dann nachdenken. Was kann da, wie kann da Bauen ganz anders funktionieren? Aber, und da habe ich jetzt auch eine Reise hinter mir durch die Fachhochschule. Ich habe in den letzten 2 Jahren, seit wir an diesem Projekt jetzt dran sind, habe ich wirklich gelernt, dass die Fachhochschule auf dem Weg auch ist und ernsthaft auf dem Weg ist. So viele Kolleginnen und Kollegen, so viele Studierende, die sich mit diesem Thema jetzt beschäftigen, ob das im Fachbereich Design ist, wenn es um Verpackungen geht oder Fachbereich Bauen, Materialien oder Architektur, wie kriege ich schon von Anfang an sozusagen den Plan, dass ich was nicht neu unbedingt alles machen muss, sondern dass ich mit gebrauchten Sachen dann arbeite, also im Kreislauf. Dort im Kreislauf zu denken, ist, glaube ich, schon Stand der Technik. eigentlich auch die Fachhochschule, wir haben ja jetzt oben aufgebaut, hier im Fachhochschulzentrum, mit Lehm wurde da gebaut. um Kühle in den Raum reinzubekommen. In den Lehm wurden dann Wasserschleifen reingelegt, die im Kreislauf dann kaltes Wasser durchpumpen, sodass im Sommer dann keine Klimaanlage notwendig ist, sondern einfach dann dieses gekühlte Lehm-Konzept dann kühlt, ja, weil das oberste Stockwerk ist und die Sonne dann drauf knallt und so weiter. Also die Ideen werden jetzt auch umgesetzt, Stück für Stück sozusagen. Da gucke ich immer Laura an, weil ihr das viel, viel zu langsam geht.
Ja, aber also ich würde es unterschreiben. Also ich würde sagen, diese Offenheit, die ist auf jeden Fall hier in der Hochschule. Und dieser enorme Wille, was zu verändern, ist auch da. Und man muss aber auch sehen, dass wir halt die letzten Jahre ganz anders gewirtschaftet haben und dass wir halt linear gewirtschaftet haben und damit einhergehend ja auch so Pfadabhängigkeiten entstanden sind, also dass wir, oder Gewohnheiten, dass wir Dinge jetzt so machen, dass sie so auch institutionalisiert, ja guck, ich kenne das Wort selber nicht, so kompliziert, aber dass Dinge einfach ja so mittlerweile Gewohnheit in der Institution selbst sind. Und wenn wir da vielleicht, was so diese Beschaffungsrichtlinien angeht, dass wir da jetzt zum Beispiel das Thema haben, wenn wir für das Kiosk Materialien, im Idealfall kriegen wir sie vielleicht geschenkt, gebrauchte Materialien, wenn irgendwo ein Fenster ausgebaut wird, was nicht mehr gebraucht wird, können wir es bei uns wieder einbauen. Aber wenn wir trotzdem, diese Materialien haben ja auch einen Restwert, das heißt, es könnte passieren, dass wir die erstmal finanzieren müssen und dann dürfen wir laut der Beschaffungsrichtlinien erstmal keine gebrauchten Gegenstände kaufen, sondern es müssen immer neue Gegenstände sein. Und das meine ich damit, dass solche Strukturen dann eben noch gegeben sind. Das heißt, der Wille ist da, aber häufig sind eben solche Barrieren da. Und dann muss man gemeinsam schauen. Und dieses gemeinsam nehme ich auf jeden Fall wahr, dass man dann ins Gespräch zum Beispiel mit dem Einkauf kommt, der FH Münster und sagt, wie können wir es denn regeln?
Ich denke mir, da gibt es auch so Hürden wie, also ich komme ja aus dem QM eigentlich, Thema auch Brandschutz. Ist das brandschutzsicher, wenn ihr da alte Fenster verbaut? So, ne? Solche Dinge. Ne? Oder ist es nach Norm oder ne, arbeitsschutzrechtlich? Passt das alles? Oder kann sich da jemanden Holzsplitter ziehen, wenn er da lang geht und solche Dinge? So, ne? Und das ist, glaube ich, kann schon sehr einen resignieren lassen. So, ne? Wenn man dann auf einmal denkt, boah, dann lasse ich es doch.
Aber es tun sich auch neue Dienstleistungen auf. Ich meine, es muss neue Statikerinnen geben, die dann berechnen können, wie alte Materialien noch nutzbar sind. Also ganz anders denken und anders rechnen müssen wir. Und wenn ich in den Lebensmittelbereich denke, dann fällt mir sofort Hygiene ein und Lebensmittelsicherheit.
MHD
und diese ganze Thematik. Wir haben jetzt unten einen Foodsharing Point, Kalle, unseren Kühlschrank, leider zu oft leer, also auch gar nicht gefüllt. Also das Problem, das wir zum Beispiel jetzt in der Praxis hier sehen, ist, dass die Studierenden gerne was rausnehmen, aber nichts reinlegen. Ja klar, Studierendenhaushalte haben halt nichts über.
Ja. Und die Mieten sind teuer in Münster?
Aber wenn was drin liegt, ist es weg. Und das wollen wir auch weiter begleiten. Also, aber da ist das Thema natürlich Hygiene und dann auch Lebensmittelüberwachung, mit der wir uns dann auseinandersetzen oder vor allem auch der Foodsharing e.V., der über Jahre weg oder jetzt Jahrzehnte fast auch einen Kampf geführt hat. Wie können wir solche Richtlinien? Darf ich denn mein Geschirr mitbringen, um dann den Kaffee wieder aufzufüllen bei der Bäckerei oder ähnliche Themen, wo es also um Wiederverwendung von Verpackungsmaterialien auch geht und so. Und da ist natürlich beim Lebensmittel, was ich mir nachher in den Körper hinein tue, nochmal eine ganz andere Hürde, wo wir viel lernen im Moment. Und auch wieder gesunden Menschenverstand einsetzen müssen. Wir müssen natürlich auch viel lernen über Hygiene. Also dieses, es ist abgepackt und ich kaufe das ein und das ist absolut sicher und ich muss mich darum nicht kümmern. Nein, ich muss mich darum kümmern, muss das verstehen, was da ist und muss auch wieder mal riechen und in die Hand nehmen und so weiter.
Ja, und interessant, wo du abgepackt sagst, ist ja auch zum Beispiel bei Kalle ist es ja so, im besten Fall sollen da nur verpackte Lebensmittel rein, jetzt außer mal Obst und Gemüse. So, aber dann haben wir auch wieder dieses Thema Verpackung, Plastikmüll und so, ne? Da scheint sich auch die Katze in den Schwanz irgendwie zu beißen. So, na, man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles auf einmal haben. Irgendwie dem Wille nach Lebensmittelsicherheit gut, sich da auch drauf einstellen, weil wenn da verdorbene Lebensmittel drin sind, dann kommt da keiner mehr. So, ne? Aber man hat halt eben den Müll auf der anderen Seite eventuell, ne?
Vielleicht noch auch sehr schön, wir haben also gerade eine Studentin hier gehabt aus Jakarta, Indonesien, Justine, Lebensmitteltechnologin, und die hat bei uns ein Internship gemacht, also eine Praxisphase sozusagen, und hat ein sehr schönes Projekt gehabt, wo es nämlich genau auch da um diese Fragestellung ging, was kann ich aus Kaffeebrühe, also aus Kaffeeresten, denn noch machen. Und ihre Aufgabe war, leckere Cookies zu machen, Plätzchen zu backen, um einmal rauszukriegen, wie viel kann ich maximal reintun in den Plätzchen, sodass es also noch lecker schmeckt, weil es muss ja schmecken. Und wie ist die Akzeptanz einmal hier in Deutschland zu solchen Produkten, wenn dann draufsteht, das ist also mit Kaffeeresten gemacht, und einmal in Indonesien. Wie ist dort die Akzeptanz? Also so ein interkulturelles Projekt. Mhm. Super cool.
Ja, und gab es schon Ergebnisse?
Es gibt schon Ergebnisse, ja. Also Ergebnisse, sie hat tatsächlich die Befragung hier noch in Deutschland gemacht. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass sie hier die indonesische Community hier fragt. Da war jetzt kein Unterschied gewesen in der Akzeptanz. Mhm. Also das ist vergleichbar. Da gab es keine signifikanten Unterschiede.
Aber sie hat halt einfach auch, also es war eine einfache Rezeptur, ein einfacher Butterkeks, wenn man so will. Und sie hat da verschiedene prozentualen Zusammensetzungen von getrocknetem Kaffeebrüt mit eingearbeitet, und zwar in die Butter. Also sie hat quasi eine kleine Vorrezeptur gehabt. Sie hat analysiert, mit welchem Mixtool kann ich so fein diese Kaffeepartikel in die Butter einarbeiten, sodass man nachher, wenn man den Keks isst, nichts zwischen den Zähnen hat. Weil das ist ja das, wo man dann bei Kaffeebrot vielleicht immer dran denkt, und dann gleich die Zunge zwischen die Zähne will. So, ne? Und sie hat es halt geschafft, dass dieser Effekt nicht passiert. Und vor allem auch, dass dieser Keks am Ende nicht nach altem Kaffee schmeckt oder so, sondern wirklich ganz dezent eine ganz leckere Kaffeenote hat.
Ich glaube, wir brauchen diese Kekse für unseren Gradi-Kiosk.
Unbedingt. Also, dass die Rezeptur steht, das waren 15%, was sie da reingebracht hat. Also doch eine relevante Menge auch. Mhm. Und hier, warum macht man das noch nicht? Wo ist sozusagen der Punkt, warum nicht jede Bäckerei diese Art von Kekse herstellt? Der Punkt ist einfach, dass wir noch nicht diese Pfade, wie du so richtig sagst, der Verarbeitung schon gewohnt sind, und dementsprechend ist dann auch man muss also frisch entweder das irgendwie einsetzen, oder man muss in irgendeiner Form das trocknen, und dieses Trocknen ist nicht geübt. Es wird nicht gesammelt an irgendeiner Stelle und dann von vielen Röstereien irgendwie oder von vielen Haushalten getrocknet, sondern es fällt halt vereinzelt sozusagen immer wieder an, und dann gibt es Probleme.
Und da habe ich eine super, und das ist genau diese Stelle, ist ein Raum für Dienstleistung. Da muss eine neue Art von Dienstleistung entwickelt werden, die so eine Schnittstelle ist. Ich habe das, als ich im Kaffeebereich gearbeitet habe, hatten wir ein großes Abfallprodukt, das beim Kaffeerösten entsteht, und zwar das Silberhäutchen der Kaffeebohne im grünen Zustand, wenn sie noch roh ist. Ist das Silberhäutchen um die Bohne noch drum. Und bei der Erhitzung, wenn die Bohne aufquillt und Volumen zunimmt, wird das Häutchen separiert, auch im Prozess separiert, und dann fällt das irgendwie als großvolumiger Abfall an, der super leicht ist, aber viel Volumen beansprucht. Und wir hatten in unserer Rösterei am Tag 3 volle 100 Liter Säcke voll mit Häutchen, die in Restmüll kamen. So, und dann hatte ich aber auf einem Vortrag vom Deutschen Kaffeeverband von einem Recyclingunternehmen gehört, was im Prinzip anbietet, nenn mir deinen Müll und ich finde jemand, der ihn dir abkauft. Das ist die Dienstleistung von diesem Unternehmen gewesen. Und dann habe ich da halt eben angerufen und habe gesagt, wie können wir da zusammenkommen? So, ne? Wir hatten zwischenzeitlich aber auch noch was umgestellt in diesem Häutchenprozess, und zwar eine Häutchenpresse angeschafft, wodurch diese großvolumigen Häutchen mit Wasser benetzt wurden und gepresst worden sind zu solchen Brikettstangen, die dann viel weniger Platz auch eingenommen haben. Also wir hatten auch viel weniger Müllsäcke pro Tag, also nur noch einen anstatt 3 zum Beispiel. Ne? Hatten aber dann das Problem, da war Wasser dran und Wärme. Und wenn man das nicht schnell runtertrocknete, sind die direkt geschimmelt, am nächsten Tag sogar schon. Aber ich habe trotzdem mit dem Unternehmen gesprochen und haben gesagt, das haben wir an Müll, wo könnte es hingehen? Und tatsächlich konnten sie mit den Briketts nichts anfangen, weil die halt eben so anfällig waren für Schimmel. Aber hätten wir noch Häutchen gehabt, hat er gesagt, hätten wir euch weitervermittelt an die Blumenerdeindustrie. Die würden das nehmen, um das Volumen von Blumenerde im Sack aufzulockern. Diese losen, trockenen Häutchen. Und da hätten wir das hin verkaufen können. Also sie hätten uns wirklich, das Unternehmen hätte uns das abgekauft, den Rohstoff, Abfall, Rohstoff, und hätte den weiterverkauft an den Partner aus der Industrie.
Und ihr wart aber schon zu weit in dem Prozess, dass ihr diese mit Wasser und...
Wir hatten es gerade umgestellt, quasi auch für sehr viel Geld diese Anlage angeschafft, so, ne? Und da hat es dann halt nicht mehr gepasst. Das sind dann auch so die Herausforderungen vielleicht, ne? Aber sowas wäre doch eine super Sache, jetzt diese Geschichte weiterzudenken. Hey, ich bin eine Bäckerei, ich habe 60 Filialen, ich habe Kaffeebrot, weiß nicht, 200 Kilo Kaffeebrot pro Tag. Was mache ich damit? Hilf mir. So, ich habe keine Ideen. Und dann müsste jemand wie du und vielleicht Sophie und noch andere Leute, die sich da engagieren wollen, dann vielleicht dahin und sagen, ich finde jemand. Wir holen das hier komplett ab, du hast gar nichts damit zu tun und du kriegst noch was dafür.
Ja.
Das wäre vielleicht auch eine super.
Ja, also wir sind tatsächlich auch in Forschungsprojekten jetzt aktiv. Also einmal Münsterland e.V., wo wir jetzt einen Antrag gestellt haben zu zirkulärer Bioökonomie im Münsterland. Stimmt. Also wo fallen denn überhaupt diese Stoffe an? Welche sind das denn in so einem Region und was kann man daraus machen? Also viel. Und häufig weiß man gar nicht, dass da das Unternehmen um die Ecke genau solche Reststoffe hat, die dann vielleicht zu hochwertigem Teppichboden verarbeitet werden können oder in die Kosmetikbranche rein können als Peelingcreme oder Zusatz oder sowas, also wo man da, oder das Beste natürlich essen, ja, dass man es also dann irgendwie dann doch noch als Lebensmittel essbar machen oder so. Und viele wissen das gar nicht. Das heißt also, wir müssen diese Verschaltung irgendwie hinkriegen, dass diese Ströme auch klar werden und dann Wege finden, wie man das verarbeiten kann. Weil häufig geht es um bei Lebensmitteln, ich muss es trocknen, damit es wieder haltbar ist, oder ich muss es direkt verarbeiten. Und diese Prozesse sind bei vielen Lebensmitteln an sich schon da, aber für diese Nebenströme, wie es so schön heißt, einfach noch nicht vorhanden. Ja, und gehen im Zweifelsfall in das Tierfutter, weil da wollen wir ja auch ein Stück weg von, dass wir sagen, wir wollen das gar nicht über das Tierfutter dann um das Tier essen, sondern vielleicht können wir die pflanzlichen Produkte dann auch schon direkt.
Ja, exakt. Das braucht einerseits, wie du eben meintest, auch diese Dienstleister vielleicht, die das dann anbieten. Oder dieses, man hat direkt, also diese Vernetzung, ich habe direkt ein anderes Unternehmen, Lebensmittelunternehmen, wo ich weiß, da kann ich meine Stoffströme hingeben. Oder was es auch manchmal braucht, dachte ich gerade, so Infrastruktur. Also da habe ich jetzt wieder das Beispiel aus der Architektur oder aus dem Bau. Aber es fällt zum Beispiel, eine alte Schule wird abgebrochen, da fallen Fenster, die noch genutzt werden kann, an, da fallen vielleicht noch Stahlträger etc., da fallen auf jeden Fall Materialien an, die noch genutzt werden können. Aber der Zeitpunkt, wenn es abgerissen wird, ist nicht gleichzeitig der Zeitpunkt, wenn es eingebaut werden kann. Das heißt, es braucht dazwischen eine Lagermöglichkeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch für den Ernährungsbereich zählt, dass es manchmal eben diese Lagermöglichkeiten, diese Infrastruktur braucht, dass Rohstoffströme irgendwo gespeichert werden können oder abgelegt werden können, gelagert werden, bis sie dann wieder weiterverarbeitet werden, weiter genutzt werden.
Also einmal braucht es dann mal die Logistik und dieses Know-how und diese Ströme und der Weg dahin. Das andere, das muss natürlich auch billiger sein als neue Produkte. Auch das ist das Problem, dass im Moment diese gebrauchten Produkte in kleiner, limitierter Anzahl nur vorhanden sind und dann häufig sogar noch teurer sind als neu produzierte, weil man muss reinigen erstmal, um sie wieder einzusetzen und prüfen, ob sie denn auch noch und so. Und dann sind neue Produkte in der Regel einfacher zu beschaffen, günstiger zu beschaffen und das muss teurer werden. Damit wir tatsächlich wirklich im Kreislauf auch anfangen zu denken, auch dass es wirtschaftlich ist, im Kreislauf zu denken. Mhm. Ja, weil im Moment ist es noch exotisch, dass du dann sagst, okay, ich mache den Kaffeebrüt jetzt und mache da Kekse draus. Die Kekse sind am Ende super teuer, weil du bist an der Quelle. Du weißt ja, wenn es nur in kleinen Mengen irgendwie und du musst dann extra abpacken und musst extra transportieren und so weiter. Und diese ganze Manpower, die dann plötzlich notwendig wird, wo es auf der anderen Seite Maschinen gibt, die den frisch gemahlenen Kaffee einfach dann irgendwo hinliefern, wo du dann als frischen Kaffee irgendwo in die Keksproduktion reintust.
Ja, das ist das eine, dass vielleicht die neuen Sachen teurer werden müssen, aber ich denke halt, vielleicht muss man die Produkte, die aus den diese abgecycelten Produktströme, die Produkte, die daraus entstehen, die muss man dann vielleicht auch nochmal vom Marketing her anders schmackhaft machen,
Akzeptanz.
Und durch ein Marketingkonzept, was die Leute dann halt irgendwie abholt, so, ne, ihr tut was Gutes und so weiter, ne, dieser ganze Geschichte, aber sagen wir mal so, catchy, also man muss das Produkt ja irgendwie sexy machen, sag ich immer, ne?
Und es muss schmecken.
Und dann zahlst du auch mehr dafür, letztendlich.
Ja.
Ne, für so einen Kaffeekeks, wenn du diese Story dahinter kennst.
Und er muss schmecken. Das war ja das Schöne, weil Justine gewesen, sie hat das also super hingekriegt. Wir haben ja in 2 Wochen unseren Workshop zum Thema Hanf und Ölsaaten, wo wir auch über Ölpresskuchen, der größte Nebenstrom, den wir in Europa haben, aus der Produktion des Öls, fallen diese Presskuchen, die hochproteinreich sind, als Rapspresskuchen, Sonnenblumen, Presskuchen und so weiter an, geht hauptsächlich in die Tierfutterproduktion, aber könnte natürlich auch gut genutzt werden. Und da machen wir mit Gastronomen in 2 Wochen in unserem New Food Systems Workshop mit dem Innovationsraum tatsächlich dann leckere Rezepte aus solchen Produkten. Ja, also lecker muss es sein, sexy muss es sein.
Ja. Ja, und du musst die Story dahinter erzählen. Das ist ganz wichtig, weil da sind ja die Emotionen dahinter, ne? Und irgendwo, das habe ich jetzt die ganze Zeit gedacht, der Kreislaufgedanke an und für sich ist ja ein sehr philosophischer eigentlich, ne? Auch wenn man in die alten Philosophen oder Platon oder ich zum Beispiel länger mit dem Buddhismus auseinandergesetzt, da hat man halt auch in den ewigen Kreislauf der Wiedergeburt, so, ne? Oder man.
Wiedergeburt?
Ja, ja.
Glaubst du an Wiedergeburt?
Ja, tatsächlich.
Ach was.
Ja, guck mal. Hättest du nicht gedacht, ne?
Nee, hätte ich nicht gedacht. Heute zum Thema Wiedergeburt kommen. Ja, gut, na, Kreislaufwirtschaft, ja, warum so, nicht? Ja.
Ne, und genau, was wollte ich sagen? Jetzt hast du mich gerade rausgebracht.
Buddhismus.
Buddhismus, aber zum Beispiel auch beim Demeter-Ökolandbau ist ja auch der Kreislaufgedanke ja essentiell. Da ist im Prinzip, ich kann nicht nur Pflanzenproteine oder Pflanzen anbauen, sondern ich brauche auch Tiere, die durch den Dünger wiederum die Nährstoffe in den Boden bringen und so weiter. Ne? Also wir sehen das an vielen Ecken und Enden, diese Kreisläufe letztendlich.
Die zum Teil durchschnitten worden sind, ja. Mhm. Also siehe Phosphat, ja. Und holy shit, also das, was wir als abgeben am Ende, wird über die Kläranlage im Moment noch in die Weltmeere rausgespült und nicht wiedergewonnen. Ja, also das, was wie wir auf Toilette gehen, muss sich komplett ändern. Also die Erfindung des Wasserklosetts war eigentlich ein Desaster gewesen auf Dauer, weil wir da einfach das ausspülen. Trockentoiletten, das ist das Thema. Und es war wohl ganz knapp gewesen, dass es zwischen Trockentoilette und Wasserklosett, als diese Entwicklung dass ich da in Richtung Wasserklosett, weil das schien hygienischer zu sein. Aber es gab schon Städte, ich glaube Zürich war es gewesen, die schon komplett auf Trockentoiletten-System aufgebaut waren. Und das muss also, an der Stelle muss ich es ändern, damit wir das Phosphat, was über unseren Urin und über unsere Fäkalien rausgeht, dass das wieder zurückgewonnen wird und wir das als Dünger dann auch sinnvoll einsetzen können. Wir haben nur noch wenig Phosphate, die müssen wir aus dem Boden rausholen. Das ist in China, in Marokko, in Indien haben wir noch ein bisschen. Aber die Prognosen sind so, sagen wir mal, 50 bis 100 Jahre und dann ist das Phosphat aus den Böden heraus alle. Und dann müssen wir es aus den Meeren irgendwie wieder rausholen. Mhm. Oder wir machen es gleich im Kreislauf. Mhm.
Ja, okay.
Guck mal einer an hier.
Guck mal, auf welche Ebenen man dann kommt irgendwie. Vom Essen aufs Klo, auf den Klogang.
Ja, ja, ich meine, das ist zu Ende gedacht einfach. Ja, also so. Mal ganz, aber das Wiedergeburt echt.
Ja, Wahnsinn, ja, 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 klar. So, ne? Aber letztendlich ist ja Recycling auch eine Wiedergeburt von Rohstoffen, wenn man so will.
Ja und oder? Nein. Also Recycling ist tatsächlich, deswegen unterteilt man ja oder differenziert man zwischen auch dem schönen Wort zirkuläre Wertschöpfung und Kreislaufwirtschaft. Mhm. Also weil mit Kreislaufwirtschaft häufig noch diese Recyclingwirtschaft gemeint ist oder benannt wird. Und bei der Recyclingwirtschaft muss man berücksichtigen, dass mit jeder Runde, die zum Beispiel so eine Plastikflasche läuft in Recycling, desto mehr Wert verliert der Rohstoff an sich. Mhm. Das heißt, du kannst so ein Recycling mit einer Plastikflasche auch nur ein paar Mal drehen und irgendwann hat der Rohstoff an sich gar nicht mehr so diese Materialqualität, die wir bräuchten, so dass wir es dann doch wegschmeißen müssen. Das nennt man dann auch Kaskadenwirtschaft. Das heißt, die Qualität der Materialien, die sinkt mit jedem Prozess.
Mhm.
Und bei der zirkulären Wertschöpfung, deswegen auch Wertschöpfung, versucht man wirklich den Wert der Materialie so hoch wie möglich zu halten.
Mhm.
Und deswegen auch wenn man Produkte entwickelt, zum Beispiel vom Ende her zu denken. Das heißt, wenn wir die Nutzungsphase des Produktes vorbei ist, wie können wir dafür sorgen, dass wir das Produkt in seine Einzelteile wieder auseinandernehmen können?
Mhm.
So, dass die Materialien wieder an anderer Stelle verwendet werden können. Da muss man aber auch unterscheiden, das dachte ich mir gerade auch, Guido, als du das gesagt hast, es gibt ja diese verschiedenen Kreisläufe. Es gibt diesen biologischen Kreislauf mit Nährstoffen, die dann wieder zurück in die Ökosysteme gehen und dann wieder von uns verwendet werden. Und dann gibt es den technologischen Kreislauf mit Materialien, die eben nicht in diesen biologischen Kreislauf zurückgeführt werden.
Mhm.
Genau. Also deswegen ist Recycling ist gut, aber es ist noch nicht das, wo wir hin möchten.
Okay.
Oder nicht das, die Lösung sozusagen.
Teil der Lösung nur.
Okay, jetzt waren das viele super komplexe Begriffe. Ne? Bevor wir viele von euch an den Empfangsgeräten so ein bisschen verlieren, hatte ich jetzt die Idee, was sind denn so deine, hast du so Handlungsempfehlungen oder Ideen, was kann man denn so, wenn man sich jetzt noch nicht so viel damit beschäftigt hat, man hört das jetzt hier bei Klausurrelevant das erste Mal, was könnte ich denn im Kleinen machen, so in meinem Lebensalltag? Gibt es da so ein paar Ideen, wie ich mich da so rantasten kann?
Ja, tatsächlich ist die einfache Lösung auch hier wieder, immer wieder kritisch zu hinterfragen, brauche ich das gerade? Weil weniger ist immer das Beste, wenn man sich da rantasten möchte. Oder meinst du jetzt auch im Ernährungsbereich oder generell?
Ja, so ein Beispiel.
Produzieren?
So aus dem Lebensalter, Konsum, Ernährung, was so... Was kann man umsetzen, relativ leicht oder niedrigschwellig?
Ja, also da würde ich wirklich sagen, weniger ist mehr.
Mhm.
Und wenn ich jetzt auch selber, ich muss mich da auch an die eigene Nase fassen.
Mhm.
Ich bin sehr viel unterwegs. Und wenn ich so meinen Kühlschrank angucke, dass ich dann doch wirklich noch viel übrig habe am Ende der Woche. Und dann weiß, jetzt bin ich aber 4 Tage unterwegs.
Mhm.
Was kann ich dann noch mit den Dingen machen, die ich habe? Das heißt, eigentlich wird es schon da anfangen, dass ich mir wirklich einen guten Wochenplan schreibe.
Aha.
Und überlege, welche Lebensmittel brauche ich denn wirklich? Am besten vielleicht auch schon in Gerichten denken und nicht einfach drauf loskaufen, wo habe ich denn heute Lust drauf? Also ich gehe auch sehr häufig hungrig eigentlich.
Oh, ganz schlimm.
Ja. Das ist bitter.
Genau, und dann kaufe ich halt Dinge, die mich halt gerade so anlachen.
Ja.
Aber da hilft mir einfach enorm, dass ich wirklich in Gerichten denke und in Gerichten einkaufe und weiß, ich kaufe eine Linsensuppe ein und dann kann ich vielleicht den Rest vom Sellerie noch in Sellerieschnitzel benutzen.
Ja. So, super Beispiel, weil tatsächlich versuche ich das gerade jetzt so bei mir in meiner Familie genau das umzusetzen, Wochenpläne zu machen. Und es hat sogar noch viel, viel mehr Facetten tatsächlich auch. Also wir haben ja 2 Kinder zu Hause. Da muss man nochmal ein bisschen anders. Wir denken nicht nur für uns, sondern auch für die Kinder mit irgendwie. Und wir waren echt alle 2 Tage einkaufen oder bestellen bei Flaschenpost, wem auch immer, ne? So. Und das kostet ja wahnsinnig viel Zeit auch und Geld, wenn du so oft unterschiedlich einkaufen gehst. So, ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich möchte das jetzt mal versuchen. Auch wenn es mir zuwider war, weil ich genau so ein Mensch bin. Ich gucke, was habe ich, dann mache ich was draus und ich plane das nicht so weit in die Zukunft. Das war mir zu spießig irgendwie. Der Gedanke war mir zu spießig, so zu wirtschaften zu Hause. Und jetzt machen wir das schon 3-4 Wochen. Und jetzt stellt sich schon heraus, auch die Zufriedenheit in so einer Paarsituation ist bei uns höher, weil genau klar ist, heute gibt's das und das. Und du hast Zeit, kannst schon was vorbereiten. Oder ich habe Zeit und kann schon was vorbereiten. Oder es ist mein Job, für diesen Abend dieses Essen zu machen. Und es erleichtert so im Zwischenmenschlichen auch tatsächlich total viel. Und wir sparen Zeit, die wir dann auch mehr mit den Kindern beispielsweise verbringen können.
Ja, und dazu vielleicht noch, entweder gehe ich hungrig einkaufen oder ich gehe nicht einkaufen, weil ich gar nicht so gern einkaufen gehe. Und wenn dann mein Freund nicht da ist und ich dann doch vielleicht einkaufen gehen müsste, überlege ich mir freitags auch manchmal, weil ich es wirklich vermeiden möchte, einzukaufen, schaue ich in meinen Kühlschrank rein und überlege, also wie so eine kleine Challenge, könnte ich nicht mit dem, was da drin ist, noch die nächsten 2 Tage rumkommen? Und meistens komme ich mindestens 3 Tage noch mit dem, mit dem, was ich im Kühlschrank habe. Oder was man ja auch an trockenen Produkten, also man hat ja meistens sowieso noch Reis, Nudeln etc. hat man ja da, vielleicht Kichererbsen. Genau. Das ist auch ein Tipp. Guckt, was ihr habt. Daraus könnt ihr bestimmt noch was Leckeres zaubern.
Ja, finde ich auch. Aber da würde ich auch wieder die Bubble uns in den Kopf rufen. Das mache, kann ich nur machen, wenn ich weiß, wie man kocht. Also wenn das für mich also so natürlich ist, damit zu arbeiten. Wenn ich das aber nicht weiß und mich gar nicht so viel mit Ernährung beschäftige, dann komme ich da vielleicht gar nicht weiter und denke so, ja, da kriege ich nichts raus. So, ne? Also brauchen wir vielleicht auch für diejenigen, die im Prinzip das, dieses Vorwissen nicht haben oder die Küchenpraxis vielleicht nicht haben, dann auch irgendwie so Ideen, wie kann ich denn was umsetzen. Ich fand es ganz spannend, ich habe mal einen Workshop gegeben mit Senioren, da ging es um Küchenpraxis und Küchenorganisation, wie strukturiere ich mich beim Arbeiten und was gibt's für verschiedene Garmethoden, was kann ich Vitamine halten und so weiter. Und dann ging es um Brokkoli. Wie man Brokkoli verarbeitet und dann habe ich jeden mal machen lassen und da wurden oft schön die Röschen abgeschnitten und der Rest war in Müll. Ich habe gesagt, warum? Warum macht ihr den Strunk in Müll? Ja, ich dachte, der ist giftig, war zum Beispiel eine Antwort. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn wir uns überlegen, die Röschen sind ja direkt dran, dann müssten die Röschen auch giftig sein, wenn der Strunk giftig ist.
Dann, also, aha, und dann hast du auch die Röschen weggeworfen.
Genau, das wäre es gewesen. Nee, aber ich hab denen dann gesagt, der Strunk, der schmeckt auch total gut, der hat auch diesen Brokkoli-typischen Geschmack. Ihr müsst ihn nur anders behandeln. Wenn man das weiß, dass man den Strunk, wenn man jetzt blanchiert, dass man den Strunk kleiner schneidet, als die Röschen groß sind, und die früher ins Blanchierwasser wirft und dann die Röschen erst hinterher, dann hat man total auch eine leckere Struktur oder Textur und den Brokkoli-Geschmack und man hat nichts weggeworfen, gar nichts. So, ne? Und da gibt's die verschiedensten Sachen, ob beim Paprikaschneiden oder eben das Schälen bei Karotten, ne? Und solche Sachen, wie wir da schon im Prinzip durch die richtigen Tipps und das Know-how schon wissen, okay, da spare ich das gleich vom Anfang an und esse es im Prinzip dann einfach mit.
Ja,
so.
Oder aus Kartoffelschalen Chips machen.
Genau.
Ich auch schon.
Oder ja, geht auch, aber ich glaube, der wichtige Punkt ist wirklich schon bei der Beschaffung, sich Gedanken machen. Und wenn wir uns das anschauen, wie die Profis in der Außerhausverpflegung das machen, die Restaurants und Betriebskantinen und so weiter, die am wenigsten wegwerfen, die denken von Anfang an über die Zweitverwertung ihrer Produkte auch schon nach. Also denken da schon mit, was können sie sozusagen im Wochenplan machen mit dem, was am Tag vorher übrig geblieben ist. Und das Denken sozusagen über den Tellerrand raus, sodass man da besser plant. Also diese Planung ist enorm wichtig, was einen entlastet, Geld spart, weniger Lebensmittelabfall, ist klarer strukturiert und so weiter. Aber natürlich dem entgegensteht, man geht in den Supermarkt rein und wird von allen Seiten bombardiert. Also bei mir hilft es einfach, wenn ich möglichst einen Plan mir aufschreibe, was willst du eigentlich einkaufen und mich möglichst daran auch halte, ja, und nicht reinlaufen in den Supermarkt und ja, was könnte man denn heute mal einkaufen, ja, und dann Lust, ja, weil so viele Sachen dann irgendwie einem dann durch den Kopf gehen und man Lust bekommt einfach.
Ja. Und so ein Supermarkt ist ja auch eine Reizüberflutung, es gibt ja ewig viel, was man kaufen könnte.
Genau. Und einer der Erfolgskonzepte, was ich gehört habe von so Discountern wie Aldi und Lidl, ist, dass sie tatsächlich alle gleich aufgebaut sind. Du gehst da rein und findest in jedem Aldi an derselben Stelle sozusagen das Mehl und so weiter. Und das entlastet die Leute auch. Also viele wollen gar nicht 5000 Angebote und 30 verschiedene Mehle, sondern sie wollen halt ihr ein Ding haben und sind dann schon zufrieden. Also ja. Komplexität und Vielfalt macht nicht unbedingt zufriedener auch. Ja, deshalb also diese Einfachheit und weniger ist mehr und so weiter, da steckt auch viel Lebensqualität drin. Mhm. Zeit, die man spart auch, die man dann in der Familie und so weiter. Mhm. Also dieses in diese Richtung planen und denken, funktioniert natürlich nicht jeden Tag. Ja. Mhm. Klar, und es sind immer 5 Sachen noch dabei, wenn ich irgendwo im Supermarkt einkaufen gehe, die ich dann doch noch dazu irgendwie einkaufe. Aber man geht nicht ganz lost, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Und super Beispiel auch noch so aus dem Alltag, jetzt gerade bei jungen Familien, ist Kinderkleidung. Die Neuheit, dementsprechend kommt drauf an, wo man sie einkauft, auch recht teuer ist. Und da gibt es halt so, gut, wir haben das Glück von einer sehr großen Verwandtschaft mit sehr vielen Kindern, wo man echt permanent die Sachen im Kreislauf gehen. Also wir haben ein Bulk Overall für die für meinen größten Sohn, damals war er noch wesentlich kleiner, bekommen. Den hatten jetzt 5 Kinder schon an. Und der ist immer noch top. Sieht immer noch top aus. So, ne? Und das hat sich total gelohnt. Also da haben wir wirklich eine lange Materialhaltungsdauer und den könnte man sogar noch verkaufen danach. Jetzt, wenn kein Kind mehr nachkommen sollte, dann kann man den verkaufen. Und da gibt es halt die verschiedensten Plattformen, gerade auch tatsächlich auch in den Mama-Netzwerken, sag ich mal, wo man die gebrauchte Ware halt wirklich, weil die eben kaum getragen ist und die Kinder so schnell wachsen, dort dann halt eben reingibt in diesen Kreislauf, in diesen Kleiderkreislauf dann letztendlich.
Ja, und wie cool, gell? Also um nochmal den Schwung auch zu bringen zu unserem Fachbereich und zu unserem Studiengang. Jetzt hat eine ehemalige Studentin und auch eine Mitarbeiterin des Eisern, Ricarda, hat jetzt also so einen Laden in Rhein aufgemacht, wo du Regalfläche anmieten kannst und kannst deine Secondhand-Dinge für gerade für Kinder und so weiter dann dort verkaufen, also solche Plattformen schaffen als Idee. Also es sind, das hat mich irgendwie berührt und auch finde ich toll, dass also solche Ideen dann auch weiterleben und das sind dann die Punkte, wo es dann wieder funktioniert. Mhm. Also wo die Kreislaufwirtschaft, wo man merkt, es dreht sich auch was in der Gesellschaft, auch wenn es kleine Schritte sind.
Ja, aber es dreht sich was.
Es dreht sich was.
Schön.
Ja, prima. Ja, vielen Dank, Laura, dass du heute da warst. Ja,
sehr gerne. Danke für die Einladung.
War total spannend.
Ja. Bei uns geht es tatsächlich schon geplant eigentlich nächste Woche weiter.
Mensch, jetzt geht's aber los, Guido,
jetzt,
bei uns.
Jetzt,
ne?
Jetzt haben wir eine höhere Taktung.
Und auch mit Gästen.
Und mit Gästen geht's weiter. Mhm. Also seid gespannt. Und
Wer ist denn die nächste Folge? Wollen wir schon mal sagen, ne?
Nächste Folge, die Eiserne Ration. Also da wird es um Notfallversorgung gehen und wie können wir uns ja bestens vorbereiten.
Auf die verschiedensten Krisen, ne?
Auf die verschiedensten Krisen. Und was hat das mit Ernährung zu tun, mit gesunder Ernährung zu tun und mit humanitärer Hilfe? Und wo können wir da, wo laufen hier Projekte bei uns hier in der Fachhochschule zu dem Thema? Ja. Und da haben wir uns Jan Makkorath eingeladen, den Nachfolger von Joachim Gardemann, der Leiter des humanitären Zentrums jetzt ist. Und Jan wird uns also da bestimmt ganz vieles Neues berichten.
Ja, und da freue ich mich schon sehr drauf.
Also nochmal danke, Laura, und dann bis bald.
Bis dann. Tschüss.